Ich möchte euch heute mit einem Thema konfrontieren, mit dem ich schon eine Zeit lang schwanger gehe. Und zwar, es war eine Begebenheit, die hat sich im letzten Winter zugetragen und die hat eigentlich das ganze Land Salzburg tief betroffen gemacht. Ihr kennt vielleicht Annaberg, Rußbach, Annaberg, Abtenau, da die Ecke da hinten, Dachstein-Westgebiet. Und da war eine Familie, die hat, der Vater war Pistenarbeiter bei dem Skilift und er ist mit dem Pistengerät, mit diesem riesigen Ding da, ist er die Pisten rauf und runter gefahren. Und sein kleiner Sohn, der hat so zum Spaß, ist er ihm so manchmal vorgefahren und hinten nachgefahren und hat halt sein Spielchen getrieben mit Ski. Er ist natürlich schneller wie dieses Pistengerät. Und das Pistengerät war ein spezielles Teil, das hatte hinten dran so nicht diese normale Walze, die die Piste so ganz glatt macht, sondern die hatte hinten dran eine Fräse. Ein so großes Ding und die hat also die eisigen und harten Stellen aufgefräst und dass das wieder glatt gemacht werden konnte. Und der kleine Bub fährt also da hin und her, Skifahren können schon fast früher wie gehen, die kommen ja schon mit Ski auf die Welt da drinnen. Und er fährt halt so hin und her und gerät unter dieses Pistengerät und dann unter die Fräse. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist. Und das Tragische war, den Winter vorher ist die Tochter von dieser Familie auch bei einem Skiunfall, auch so ein kleines Mädel, zu Tod gekommen. Also jetzt war die Bestürzung sehr groß. Und es hat eine Sendereihe im Radio bei uns gegeben. Und wenn ich jetzt den Namen nenne, der diese Sendereihe gestaltet hat im Wesentlichen, werdet ihr sagen, Jürgen Fliege. Talk mit Jürgen Fliege hat das geheißen. Ich will darüber nicht diskutieren. Er hat jedenfalls, die Moderatorin hat gesagt, Herr Fliege, es ist letzte Woche Fürchterliches passiert. Könnten Sie nicht bitte für diese Familie, für dieses Dorf ein paar Worte des Trostes sagen? Und da muss ich sagen, hat dieser Jürgen Fliege äußerst einfühlsam und mitfühlend und trostvoll, also wirklich alle Achtung. Wenn das wirklich aus dem Stand war, dass er so spontan gefragt worden ist, dann hat er also wirklich hervorragend reagiert. Und die Moderatorin sagt dann, gut, danke Ihnen schön und wir hören jetzt ein Musikstück und man hat dann schon im Hintergrund so die Musik gehört und wir kommen dann zum Thema, das geplant war. Und Fliege sagt, ich möchte ein spezielles Lied hören. Und er hat dann das Lied genannt und dann hat man im Hintergrund dieses Lied kommen hören, so ganz leise. Das hören wir uns jetzt an. I Oder hat es gekannt? Das Lied stammt von Eric Clapton, einem Songwriter. Tears in Heaven. Tränen im Himmel. Und zu diesem Lied gibt es auch eine Geschichte. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Es war am 20. März 1991. Eric Clapton hat einen kleinen Sohn gehabt, 4 Jahre alt. Er hat bei seiner Mutter gewohnt im 52. Stock in New York in einem Hochhaus. Und das Hochhaus hatte Fenster, die bis auf den Boden hinuntergehen. Die konnte aber nur der Hausmeister öffnen, um sie zu reinigen. Und eines Tages war es ihm wieder soweit und das war angekündigt, dass die Fenster offen sein werden. Und die Mutter von dem kleinen Connor hat extra eine Nanny bestellt, dass sie mit dem kleinen Buben spielt, weil sie selber nicht aufpassen konnte, weil sie nicht im Haus war. Und Eric Clapton war unterwegs, seinen Sohn zu besuchen. Und also, sie spielen in einem Zimmer und offensichtlich ist es dem kleinen Connor zu langweilig geworden und er stürmt los und sagt, ich will fangen spielen, fang mich. Läuft in das andere Zimmer hinüber und glaubt, die Fenster sind zu und will so an die, wie die Kinder halt, abbremsen. Aber da war nichts. Und der kleine Connor fällt aus dem 52. Stock aus dem Fenster. Und daraufhin schreibt Eric Clapton dieses Lied. Der Refrain quasi wiederholt sich immer, würdest du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Würde es dasselbe sein, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Ich muss stark sein und weitermachen, denn ich weiß, dass ich nicht hierhin in den Himmel gehöre. Würdest du meine Hand halten, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Würdest du mir stehen helfen, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Ich werde meinen Weg finden durch Tag und Nacht, weil ich weiß, dass ich nicht hier bleiben kann im Himmel. Zeit kann dich herunterholen, Zeit kann dein Knie beugen, Zeit kann dein Herz brechen. Jenseits der Tür ist Frieden, da bin ich mir sicher und ich weiß, im Himmel wird es keine Tränen mehr geben. Würdest du mich wiedererkennen, wenn ich dich im Himmel sehen würde, würde es dasselbe sein, wenn ich dich im Himmel sehen würde. Ich muss stark sein und weitermachen, denn ich weiß, dass ich nicht hier in den Himmel gehöre. Für mich ist dieses Lied steht in einem Spannungsverhältnis. Wie gehe ich damit um? Vielleicht plagen ihn Selbstzweifel. Er steht offensichtlich zwischen Bangen und Hoffen. Er weiß, es gibt eine Hoffnung. Er weiß, es gibt etwas. Würdest du mich wiedersehen, wenn ich dich im Himmel sehen könnte? Vielleicht fürchtet er, dass sein Sohn auf ihn einen Hass hegt, obwohl er so klein war. Er schwankt zwischen Hoffen und Hassen. Wie soll er damit umgehen? Hätte ich mich mehr um den Sohn gekümmert, wäre ich öfter bei ihm gewesen. Wäre ich früher dorthin gekommen, hätte ich das Unheil verhindern können. Und er sinniert da so nach, würde es dasselbe sein, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Würdest du mich im Himmel wiedererkennen? Ist es uns nicht auch manchmal so gegangen, dass wir, wenn uns jemand Böses antut, dass wir dann sagen, den möchte ich nie mehr sehen. Geh mir aus den Augen. Ich habe genug. Es ist aus, sozusagen. Und er fürchtet das bei seinem Sohn, dass der sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und so wird er hin und her gerissen. Diese Spannung, diese fürchterliche Not, die er hegt. Wie gehe ich damit um? Wie kriege ich das in den Griff? Schuldgefühle, Hoffnung. Wenn wir in einer ähnlichen Situation wären, wie würde es uns gehen? Wenn ich nur daran denke, wenn jemand zu früh stirbt. Ich weiß, es sterben die Leute immer zu früh. Das ist ganz egal, wie alt sie sind, aber sie sterben immer zu früh. Die Eltern, die Kinder. Aber wir haben eine Hoffnung in unserem Leben. Wir haben eine Hoffnung, die uns tragen kann. Eine Hoffnung, die uns weiterhelfen kann. Und diese Hoffnung ist nicht auf Materielles gerichtet. Viele Menschen planen Großes und das wollen wir erreichen und das und das und jenes. Wie ist es um diese Hoffnung in unserem Glauben bestellt? Wie geht es uns mit unserer Hoffnung, die uns Gott vor Augen stellt? Diese Hoffnung ist doch immer heilsgeschichtlich gedacht. Sie richtet sich nicht auf Irdisches. Sie richtet sich auf unser Heil, auf unser ewiges Leben. Sie richtet sich auf den hoffenden Menschen in uns. Und es gibt da, ihr werdet sie sicher kennen oder ihr werdet vielleicht viel mehr Sprüche kennen, die einem so entgegenschlagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder der Mensch hofft, solange er lebt. Ein Mensch ohne Hoffnung ist tot. Die Hoffnung lebt, hört man manchmal. Diese Hoffnung trägt uns, diese Hoffnung hilft uns. Und wir finden das in vielen Texten in der Bibel. Ich möchte ein paar nur zitieren. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eine lebendige Hoffnung. Gibt es auch eine tote Hoffnung? Passt das zusammen? Tote Hoffnung? Das geht irgendwie nicht. Ich möchte das vergleichen mit dem Begriff des lebendigen Wassers. Da gibt es ja wohl ein totes Wasser. Ich meine jetzt nicht, ich war letzte Woche in einem Schwimmbad und da ist ein großes Schild drauf gestanden, so als Reklame. Sie baden hier in belebtem Wasser. Und drunter ist dann ein Firmenname gestanden. Vielleicht kennen ihn manche von euch. ist das berühmte Grander Wasser bekannt. Sie baden hier in belebtem Wasser. Super, habe ich mir gedacht. Toll. Wenn Jesus sagt, lebendiges Wasser, ich gebe dir lebendiges Wasser. Wir wissen, was er meint. Aber die Frau am Brunnen, die haben da aneinander vorbeigeredet. Johannes 4, diese Geschichte, ich gebe dir lebendiges Wasser, du wirst nie mehr zum Brunnen kommen. Super, brauche ich nicht da mich in der Mittagshitze zum Brunnen schleichen, weil ich, na, das weiß ja jeder, was ich da hinter mir habe, sozusagen. Aber im Orient gibt es auch totes Wasser, das Zisternenwasser, das halt wirklich nur mehr nass ist, aber man kann es nicht trinken, schmeckt schal, für uns ist es so und so gefährlich, wenn wir davon trinken, geht es uns fürchterlich, mir zumindest. Also da gibt es den Unterschied, lebendiges Wasser und totes Wasser. Und bei uns, wenn wir auf einen Berg gehen und da kommt so ein fröhlich plätscherndes Wässerchen da herunter vom Berg, mordskalt wahrscheinlich vom Gletscher oder so, das Wasser lebt, das kann man trinken, das ist frisch, das ist erfrischend. Aber eine tote Hoffnung gibt es nicht. Eine tote Hoffnung ist eine gestorbene Hoffnung und die bringt uns nicht weiter. Und so zeichnet den hoffenden Menschen aus natürlich immer ein Glaube. Wir finden das im Hebräerbrief, in diesem berühmten Kapitel 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist der Glaube eine Hoffnung. Dieser Glaube, der uns befähigt, etwas zu glauben. So wie manche Menschen sagen, sie können nicht glauben. Hört man manchmal. Ich kann das nicht. Mein Mitarbeiter in der Firma, früherer Mitarbeiter muss ich sagen, mittlerweile ist dieses Kapitel meines Lebens ist abgeschlossen. Mein früherer Mitarbeiter, für den war Glaube ohne Inhalt, vollkommen leer. Wenn ich da irgendetwas erwähnt habe, sagte ich, ja, Sie können das glauben. Der junge Mann ist vollkommen ohne diesen Begriff Glauben groß geworden. Das war für ihn kein Inhalt. Da ist nichts dahinter gestanden. Und er konnte mit Glauben, mit Bibel, das schon überhaupt nicht, er konnte damit einfach nichts anfangen. Glaube war für sein Leben keine Option. Einfach leer. Die Hoffnung, die unser Leben trägt. Und diese Hoffnung, und das ist jetzt das Wunderbare daran, die müssen wir nicht uns irgendwie zusammenschustern, irgendwie zusammenreimen, aus irgendwelchen Begriffen uns zusammendenken. Diese Hoffnung ist eine Realität. Diese Hoffnung ist zur Realität geworden in unserem Leben. Römer 5, wenn wir das aufschlagen, Römer Kapitel 5 und dort Vers 2 oder Vers 1 weg, dass der Zusammenhang gewahrt ist. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott steckt dahinter. Gott ist derjenige, der uns diese Möglichkeit eröffnet. Gott ist derjenige, der uns diese Hoffnung zur Verfügung stellt. Es ist eines dieser Heilsgüter, eines dieser Charismata, dieser Gnadengaben, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Und das, würde ich sagen, ist eine große Gnade, die uns da geschenkt ist. Wie gesagt, mein Mitarbeiter, für den war das nicht Realität. Wir dürfen es in Anspruch nehmen. Wir wissen um die Heilstaten Gottes. Wir wissen um die Heilstaten, die er in Christus gewirkt hat. Wir wissen, dass er uns die Sündenschuld vergeben hat. Er ist in der Vollmacht durch seinen Vater, ist er dazu befähigt worden. Johannes 5 und 6, diese beiden Kapitel, beschäftigen sich wesentlich damit, diese Vollmacht Jesu darzustellen. Weil, wie es ja auch heißt, was will dieser Zimmermann aus Nazareth? Wir kennen ihn ja alle, wir kennen seine Familie, wir kennen seine Geschwister. Was will denn der auf einmal? Jetzt spuckt er da große Töne von sich. Woher nimmt er denn die Autorität? Was glaubt er denn, wer er ist? Und Jesus, Schritt für Schritt, erklärt das ihnen. Ich tue nichts, denn mein Vater befähigt mich dazu. Es kommt nichts aus mir, außer mein Vater tut es durch mich. Und so können wir uns dieser Hoffnung in unserem Leben gewiss sein. Wir können sie in unserem Leben Realität werden lassen. Und was ist denn das Ziel des Ganzen, dieser Übung? Was will denn Gott damit, dass er uns dazu befähigt? Er will einfach, dass wir bei ihm sind. Er will, dass wir seine Kinder, sein Geschöpf, dass wir bei ihm sind. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das will er. Das ist die Realität, die dahinter steckt. Und wenn wir im Hebräer 12 die ersten paar Verse uns anschauen, da kommt diese Gebrauchsanleitung quasi zum Tragen. Daher denn auch wir, Hebräer 12, Vers 1, wegen dieser Wolke von Zeugen, die da vorher genannt werden, von Rahab angefangen über Isaak, Jakob, Abraham, Sarah, weil wir diese Wolke von Zeugen haben, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen auf diesen Jesus, der die Hoffnung für uns ist. Dieser Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, dass wir bei ihm sind, dass er es uns ermöglicht, dass wir diese Realität in unserem Leben wahrnehmen. Wir brauchen nicht wie Eric Clapton in dem Lied ständig in dieser Sorge zu leben, werde ich dich sehen? Werde ich dich oder wirst du mich erkennen? Wirst du mich sehen wollen überhaupt? Das ist für uns keine Option. Wir können diese Realität in unserem Leben fix einbauen. Das ist kein billiger Trost, das ist keine billige Gnade. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Und im Johannes 11, Vers 25 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Ich habe mit dieser berührenden Geschichte von diesen beiden Kindern begonnen. Eine fürchterliche Geschichte. Und trotz alledem, für die Eltern, für die Verwandten, gibt es eine Hoffnung. Genauso wie es für uns diese Hoffnung in Jesus Christus gibt, dass wir von ihm geliebt sind. Wir brauchen nicht zu fragen, willst du uns im Himmel sehen? Werden wir dich erkennen? Wirst du uns erkennen? Was ja auch manchmal die Frage ist. Manche Menschen fragen das, naja, ich habe ein bewegtes Leben, ein buntes Leben gehabt, und jetzt soll ich so quasi den armen Mann spielen. Das kann ich nicht. Was will dieser große Gott mit so einem Hallodri, würden wir sagen? Ganz im Gegenteil. Gott will, dass wir bei ihm sind. Er ruft jeden von uns, jeden Einzelnen, dich und mich. Und das ist eine große Hoffnung, in der wir leben dürfen, dass Gott uns bei sich haben will. Es ist sein Bestreben, seine Geschöpfe bei sich zu haben. Und was kann uns Besseres passieren in unserem Leben, als dass wir diese Hoffnung realisieren dürfen in seinem Sohn, in Jesus Christus, natürlich auch in Gott. Und so hoffe ich und bitte ich dafür, dass wir diese Hoffnung trotz alledem, was passiert, und wenn wir Zeitungen lesen, Nachrichten hören, Nachrichten schauen. Ich habe mir gedacht, wie der eiserne Vorhang gefallen ist, und ich war jetzt in Ungarn und habe mir diese Stelle angeschaut, wo also da unser Minister mit der großen Zange da den Stacheldraht durchgeschnitten hat. Das ist jetzt so ein Gedenkpark geworden. Und weil das ja jetzt gerade 25 Jahre her ist, ist das also schön gestaltet worden. Und damals habe ich mir gedacht, ja super, jetzt hört der Kalte Krieg auf und jetzt ist dieses ewige Hin und Her zwischen Amerika und Russland, das ist jetzt vorbei und so, jetzt wird's toll. Naja, ganz so toll, es ist doch nicht geworden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Hoffnung, die uns Gott gibt, die stirbt überhaupt nicht, weil in Gott diese Hoffnung Realität ist und lebendig ist und lebendig bleibt. Und ich bitte darum, dass wir an dieser lebendigen Hoffnung festhalten können. In diesem Sinn wünsche ich uns einen gesegneten Sabbat. Amen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns an dieser Hoffnung festhalten dürfen, dass wir diese Hoffnung in unserem Leben Realität werden lassen dürfen, weil du dahinter stehst. Du hast es uns verheißen, du hast es uns versprochen und wir danken dir dafür. Wir sind auch glücklich darüber, dass du uns bei dir haben willst, dass du alles dafür tust, dass wir zu dir kommen, und du rufst einen jeden Einzelnen von uns. Vater, ich bitte dich, sei du mit denen, die unterwegs sind, die krank sind, ganz speziell, die traurig sind. Vater, lass du auch sie diese Hoffnung verspüren, und speziell heute am Sabbattag, sei du bei ihnen, führe du sie, gib du ihnen Trost, gib du ihnen Stärke und Kraft. Vater, sei du bei ihnen und lass du auch uns deine Liebe und dieses Ziehen und dieses Drängen von dir verspüren, dass wir uns immer gewiss sind, dass du diese Hoffnung in uns Realität werden lassen möchtest. So, Vater, danke ich dir, dass du bei uns sein willst, dass du uns führst. Und danke dir für deine Liebe, die du zu uns hegst. Amen. Amen.